Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute der Coach Roundtable mit Holger Guck. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit einer weiteren Runde mit Holger und mir. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast und einen wunderschönen guten Morgen geht zu Holger Guck. Pünktlich dienstags gegen 9 einmal im Monat zum Coach Roundtable. Willkommen, Holger.
Hallo zusammen. Freue mich, dass wir wieder loslegen, lieber Olaf.
Ich freue mich auch. Wir haben heute tatsächlich echt viel zu tun, weil wir haben sehr viele Fragen bekommen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ist extrem spannend, was auch an Fragen insgesamt reingekommen ist. So, ich gebe mal einen ganz kurzen Querschnitt. Das ist vor allen Dingen das Thema Coaching. Wir haben auch wieder den Bereich anabole Steroide / Coaching, wie es wohl kommt, ne?
Dass wir keine Folge ohne,
aber sehr stark werden die Coaching-Bereiche eben auch da benannt, wenn es um die Themen Ernährung, Supplementation und Training geht. Und bevor wir aber in Fragen einsteigen und was es überhaupt Neues gibt, unter anderem bei HBN, habe ich hier noch etwas, was ich in eigener Sache gleich zu Anfang dieser Episode sagen möchte. Ich hatte in unserer letzten Episode kurz über meine Erkrankung gesprochen, Holger, weißt du ja. Ja. Und ich möchte mich für die wirklich sehr, sehr große Anteilnahme bedanken, die ich hier von euch erfahren habe. Das zeigt mir, dass ihr sehr aufmerksam seid. Das hat mich wirklich auch gerührt und berührt. Und ich verstehe auch die Fragen, die sich daraus ergeben, gerade wenn man es bekannt macht. Ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich, bis die Behandlung vollständig abgeschlossen ist, nicht so viel dazu sagen, auch aufgrund der Tatsache, dass das kein Krebstagebuch werden soll. Ja, wir werden in einer Episode, Herr Holger und ich, sehr ausführlich darüber berichten, da er als mein Coach und auch Berater in diesem Bereich extrem stark involviert ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich euch nur so viel sagen, herzlichen Dank, dass ihr mir dort nur das Beste und gute Gesundheit wünscht. Und ich bin auf einem guten Weg. Ja, ich bin auf einem guten Weg und es geht mir den Umständen entsprechend besser als es anderen geht, gell, Holger, kann man sagen, ja.
Kann man so sagen,
ja. Ja, wenn man den letzten Formcheck angucken, scheint so, habe ich auch nicht viel verloren, ja. Und ich kann trainieren und die Nebenwirkungen halten sich in Grenzen und ich habe immer hier tiefen Trost darin, dass es mir im Vergleich zu anderen wirklich gut geht und mich gut halte. Da geht mir das Schicksal anderer, die so etwas haben, schon deutlich näher und ich bin mir ganz sicher, dass ich das auch überstehe und deshalb nochmal danke an euch alle und wir werden wirklich zu gegebener Zeit und das, da warten wir auch nicht damit, wenn Behandlung durch ist, miteinander darüber sprechen. Ja, Holger, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Frühjahrssaison steht vor der Tür. Mhm. Wettkämpfe, das beleuchten wir ja immer mal ganz kurz. Wie schaut's aktuell aus? Weißt du, kannst du Näheres sagen, mit wie vielen Athleten du jetzt im Frühjahr am Start bist? So der aktuelle Stand waren 3 bis 5. Ist es dabei geblieben oder wird's
ja
mehr?
Nee, bleibt dabei. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass bei mir die Frühjahrssaison aus Sicht als Coach eher dünn ausfällt, weil ich momentan ganz einfach sehr, sehr viele Klienten im nicht wettkampforientierten Bereich und mit nicht wettkampforientierten Zielsetzungen ganz einfach habe. Da sind dann meine Plätze voll und wenn die Plätze bei mir voll sind, sind sie voll. Dann ist es einfach so, wie es ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, dass ich vielleicht sogar schaffen werde, dieses Mal in einer komplett freien nicht in einer funktionslosen Version, dieses Mal vielleicht zu einem ein oder anderen Wettkampf zu gehen. Muss ich mal gucken, ob ich da jemanden finde, der mich da begleitet. Alleine würde ich das wahrscheinlich jetzt nicht machen, aber ja, es ist so, dass ich mit Mädels, die alle bei mir schon mal gestartet sind, mit mir schon mal gestartet sind, wieder am Start bin. Das sind spannende Geschichten dabei. Da ist die Katharina Wirth dabei, die beim WFF NABBA schon erfolgreich war, bei GmbF schon erfolgreich war. Und da ist die Kim Hämmerle mit dabei. Das ist tatsächlich auch eine extrem spannende Person als Person an sich und ist auch tatsächlich die erste Frau, die ich ketogen in eine Wettkampfbetreuung schicke, resultierend aus einer langen Zusammenarbeit mit extrem vielen Experimenten mit ihr. Ja, die habe ich erstmal über das HBN Konstrukt drüber gestülpt, wie ich das halt bei den meisten so mache und was eigentlich auch in den allermeisten Fällen funktioniert. Aber du hast halt dann auch immer die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Und so eine Person ist die Kim mit einem komplett unterschiedlichen Metabolismus und wahrscheinlich auch Organismus, wie ich das von allen anderen kenne. Und ja, bei ihr ist da wirklich momentan ein Keto Prep-Experiment am Laufen. Anders kann ich das nicht sagen. Und da ist es für mich natürlich umso spannender zu gucken, wie wir da am Ende dann landen. Wir haben schon eine Wettkampfsaison gemacht, die lief, weil wir da noch nicht so viel Wissen von ihr hatten, lief die, muss man ehrlicherweise sagen, suboptimal. Jetzt haben wir viele neue Erkenntnisse, viel neues Wissen, viele Erfahrungswerte aus der letzten Prep und wollen das dieses Mal besser machen. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich zu tun, wenn das solche intensiven Betreuungen sind. Und ja, das sind jetzt mal so zwei Mädels, die ich mal hier rausheben möchte. Und ja, ansonsten, wie gesagt, denke ich mal, dass du um ein viel, vielfaches mehr Leute am Start haben wirst, lieber Olaf. Da kann man wieder gespannt sein, was
Ja.
Team Stronger Than You da auf die Beine stellt.
Ja, also ich bin dann auch immer gespannt, wenn wir auf der Bühne dann sind. Jetzt sind es so Newcomer von der GmbF, internationale Newcomer am 13.04. im wunderschönen Bad Fallingbostel, einer gigantischen Metropole im Herzen Norddeutschlands erstmal sieben. Und da haben wir drei Männer und vier Damen am Start. Ich hatte das ja schon mal angedeutet. Und ja, da dürfen wir gespannt sein. Also das läuft, sag ich mal, bei fast allen 100% nach Plan. Und zwei, drei kleine Juwele, so wie ich das sehe, das wird dann immer erstmal auf der Bühne ja entschieden, die haben wir mit dabei. Und schauen wir mal, was du da über die Kim Hämmerle erzählst. Interessant, es ist eine sehr interessante Athletin, die nach meiner Auffassung auch Potenzial hat. Ich habe die auch immer wieder jetzt bei den Meisterschaften gesehen. Die wird auch in absehbarer Zeit hier mal Gast im Podcast sein. Und ein komplett ketogener Ansatz bei Athletin oder Athlet ist ja wirklich selten.
Ist
Insofern.
selten, kann ich auch der Otto Normalathletin ich ausdrücklich nicht empfehlen. Aber es gibt einfach individuelle Konstellationen. Da kommst du irgendwann, wenn du lang genug mit der Person arbeitest, drauf. Wenn die Person nicht inzwischen schon sechsmal den Coach wechselt, dass es ganz einfach so wahrscheinlich der beste Weg ist, ne? Also ja, also wenn du die Kim einlädst hier, dann müsst ihr mal das ausführlich besprechen, auch von ihren Erfahrungen, Thema viele Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate, Performance, Müdigkeit, Tagesleistungslevel, Wohlbefinden, körperliche Erscheinung und so weiter, die kann da wirklich sehr viel extrem Spannendes berichten. Ja.
Ja, also man sieht das eben auch immer bei solchen Ansätzen für Ketogen an bestimmten Körperbereichen, ne, wo es dann Sinn macht. Ich weiß es von Lifestyle-Klientinnen, wo ich dann wirklich dann streng Keto fahre, wo ich dann bestimmte Dinge auch feststelle und Das wird natürlich interessant, wie jemand dann mit so einer Endform aussieht. Ich habe das mit Topform für Wettkampf mit Keto noch nicht gehabt. Also klar, Low Carb bist du am Ende dann tatsächlich irgendwo und auch die Systematik mit dem Laden mal mit mehr Fett ist uns ja auch durchaus gerade bei mir geläufig, ne? Aber
Ja.
die Geschichte, dass man Keto heißt ja null, ja.
Ja,
Und
also genau. Keto heißt nahe Null. Keto heißt natürlich so, dass der Körper sich veranlasst sieht, einen Großteil der Energiebereitstellung über Ketonkörper zu produzieren. Und da hast du halt eine bestimmte Grenze. Die ist individuell, aber die ist nicht, die hat keine weite Range. Und da musst du halt mit den Carbs drunter bleiben, ne?
Und ja, ich bin freudiger Erwartung, was da herauskommen wird. Na,
Ja, ich auch.
ja. Also wir haben jetzt vor der wir haben jetzt vor der Newcomer ungefähr noch 6 Wochen roundabout und da wird noch einiges passieren und die Athleten, die antreten, werden in jedem Fall auf Form in Form sein. Ich sehe es tatsächlich, aber wirklich als hervorragende Generalprobe und noch nicht als Saisonhighlight. Ja.
Ja.
Und einfach da springen wir mal mit dem einen oder anderen in den Wettkampf rein. Da kommt sowieso noch viel mehr. Ja. Wir sind dann schon 2 Wochen später, sind wir bei der PCA in London. Und die Woche drauf ist dann die International German Championship von der GmbF. Und da steigert sich das dann auch. Das werden dann von Mal zu Mal mehr Athleten. Wir sind bei der internationalen Deutschen sind wir ja dann schon mit 13 Athletinnen und Athleten. Ja.
Ordentlich,
Das
ordentlich,
ist,
ordentlich.
das ist,
Und
das ist.
da sinkt aber dann wahrscheinlich wieder die Männerquote, oder?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir noch mal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Da sinkt die Männerquote. Ja, es werden trotzdem noch 3 Männer sein, aber wenn es 13 sind, sind es 10 Frauen. Aber es ist ganz interessant. Es ist etwas ausgewogener, was die Klassenverteilung angeht diesmal.
Das hast du
Es,
letztes Mal schon gesagt, dass du
ja,
auch, ne? Genau, ja.
ja, es sind nicht nur 10 Bikini-Athletinnen, sondern wir haben da jetzt so Pari. Also wir haben Figure dabei, wir haben Physik dabei. Was mich persönlich auch freut, dass da was nachwächst. Die Leute, die das Coaching kennen, die im Podcast kennen, wissen, klar sind das immer überdurchschnittlich viele Bikini-Athletinnen und auch erfolgreiche Bikini-Athletinnen, aber es ist halt auch eine Klasse, wo es Lotterie oft ist. Und da ist mir dann schon auch die eine oder andere Frauenklasse mehr dann auch mal ganz recht, wo es dann um, sag ich mal, wirklich sichtbare Attribute geht, weil bei Bikini weiß wirklich manchmal überhaupt nicht, wie entschieden wird. Auch das ist so immer die große Unbekannte beim ersten Wettkampf.
Ja,
Ja,
das ist so.
ja. Und
Das ist so, ja.
kann sein, dass es wie im Herbst war zur Europameisterschaft, dass man diesmal die etwas muskulösere, athletischere Bikini Diva bevorzugt. Es kann aber auch sein, dass es wieder GmbF-like etwas weicher gewertet wird, ne? Und
Aber du bist doch im diversen GmbF-Chats drinne. Hast du da Einblicke, was da intern besprochen wird, oder ist das ein separater Wettkampfkreis, der sich da austauscht, wie so die Wertungen aussehen sollen in so Klassen, wo es nicht so eindeutig ist? Weißt du das?
Ich glaube, dass die das nicht vorher besprechen. Ja, es gibt ein Reglement und ich habe in den letzten Jahren eine ganz interessante Tendenz festgestellt, die man aber nur mitbekommt, wenn man genau beobachtet. Da muss man wirklich den Wettkampf genau beobachten. wie gewertet wird, ist davon abhängig, wie die meisten Athletinnen im Line-Up aussehen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen dafür. Mhm. Wir haben im vergangenen Jahr bei Newcomer und Deutscher Meisterschaft, die waren ja an einem Wochenende, war eine Athletin aus dem Team Stronger Than You, die relativ hart und muskulös war. Die war so gut in Form, dass man sie aber nicht nach hinten setzen konnte, weil einfach wirklich die Klasse da war. Und da ist sie zweimal auf drei gekommen, hat auf den dritten Platz, hat aber nicht weiter nach vorne gekommen, weil die Athletin, die vor ihr und hinter ihr waren, eher die etwas schlankeren Typen waren. Ja? Mhm. Und davon wird abhängig sein, wie gewertet wird. So war es im Line-Up bei der EM auch. Die Top 5, Top 6, das waren die, die etwas muskulöser gewesen sind. Mhm. So. Und wenn du dann aber eben mit einer großen Härte oder mit einer großen Muskulosität aus einem etwas schlankeren Line-Up herausstichst, wirst du sicherlich dort nicht gewinnen. Das ist das, was, denke ich, ad hoc beim Wettkampf entschieden wird. Wenn natürlich alle kommen und sind eine Idee härter, dann schaut das wieder anders aus.
Ja. Das wäre dann von der Sache her tatsächlich da auch ein echter Erklärungsansatz, warum es jedes Mal ein bisschen anders ist. Weil man natürlich im Vorfeld nicht weiß, was steht auf der Bühne und wie gestaltet sich der Großteil, wie du es ja jetzt gesagt hast, der Großteil dieser Athletinnen und Athleten. Ne? Hm. Finde ich spannend.
Ja, es ist ja auch nachvollziehbar, Holger. Dass so dann gewertet wird. Das ist das Einzige, was für mich die Unterschiede dann erklären könnte, weil da würde dann am Ende des Tages auch wieder so diese grundsätzliche These greifen, die wir bei der Bikini-Klasse haben, dass die ausgewogenste Athletin gewinnt. Und das stimmt dann auch wieder. Ja, also nicht die durch irgendein Attribut heraussticht. Nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden hier über Bikini. Ja, nicht über irgendeine andere Klasse. Mhm. Nicht die heraussticht mit irgendeiner Muskelpartie zum Beispiel, weil das gar nicht gewollt ist da. Ja. Und so würde ich das sehen. Anders ist es bei anderen Klassen. Das hat der Chris Keller mal ganz gut erklärt, der im Übrigen auch bald schon am Donnerstag hier im Podcast sein wird. Und da reden wir mal über Jury auch. Ne?
Mhm, interessant.
Ja, und der Chris hat gesagt, der Freak-Faktor ist wichtig, ja, in anderen Klassen. Mhm. Das hat er im Zusammenhang mit meiner Person im Podcast mal erklärt. Und da hat er gesagt, du solltest jetzt, auch wenn die Beine bei dir stark dominiert haben im Line-Up, bloß nicht aufhören, deine Beine so zu trainieren, weil ein gewisser Freak-Faktor auch ausschlaggebend für den Erfolg ist in der Bodybuilding-Klasse oder eben in denen, die ähnlich sind. Ja. Also das sind vielleicht so Richtwerte, die man schreiben kann. Und so ist unter Umständen auch die Bewertung in der Bikini-Klasse auch am besten erklärt, so wie ich es gerade gemacht habe.
Finde ich auf jeden Fall mal einen guten Erklärungsansatz. Ja.
Ja. Mhm. Und da ist dann eben auch nicht mehr, wenn du in die Top 5 kommst, geht's nur um Nuancen noch auch da. Ja. Mhm. Und besser und schlechter ist relativ dehnbar.
Ja.
Besser, ja.
Und dann hast du halt immer ein großes Präsentationsding und ne, was man ja immer sieht. Mhm. Entweder Defizit oder Präsentationsstärke und dann sind es halt irgendwann solche Sachen, ne? Mhm.
Und dann wäre ja jetzt natürlich die nächste Frage, wenn der erste Wettkampf so ein Bourbon-Spiel ist, da kommen wir schon so in den Bereich mit dem Coaching rein, weil das vorhin auch gefragt wurde, Holger. Oder vorher auch gefragt wurde, wie stellst du denn als Coach deine Athletinnen ein? Beispielsweise in der Bikini-Klasse wurde ich wirklich gefragt, wenn du nicht genau weißt, wie wohl das Line-Up aussehen wird, wie wohl gewertet wird. Und da sage ich, da gibt's bei mir keine Kompromisse. Ich stelle jede in der bestmöglichen Form hin. Da sage ich nicht härter oder weicher, da sage ich Bestform. Punkt. Mhm. Ja, und dann werde ich sehen, wenn sie in das Line-Up nicht reinpasst, passt sie vielleicht ins nächste rein. Ich werde sie aber nicht schlechter hinstellen. Ja. Und diese Geschichten in der Bikini-Klasse, Holger, das wissen wir beide auch. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da haben wir beide dieselbe Denkweise. Voller härter in der Bikini-Klasse, diese Unterschiede, die existieren in dieser Form nicht. Wenn es dort heißt, voller fehlen Muskeln.
Ja, Punkt aus. Also, ja. Ja, klar.
Ja.
Voll ist ein Begriff, der voraussetzt, dass man relevant für einen Bodybuilder relevant Muskeln hat, die voll sein können. Ne? Mhm. Das ist ja überhaupt gar nicht der Anspruch von einer Bikini-Athletin.
Ja. Ne?
Stark muskulös auszusehen, um, wo man überhaupt voll sein kann. Also das ist halt so ein Begriff, Olaf, weißt du?
Ja.
Voll ist halt so ein Begriff, ne?
Ja, das ist auch wie shredded. Ja,
ja, ja, ja.
Das ist auch relativ dehnbar.
Das ist sehr dehnbar. Und weil es so dehnbar ist, wird es halt auch sehr gern verwendet, ne? Auch wenn man sich dann Feedbacks einholt. Ja, nicht prall genug. Und das, was heißt denn das? Das ist halt schwierig, ne?
Ja. Und ich glaube, dass auch diese Terminologie irgendwann mal eingeführt wurde von irgendwelchen Judges vor vielen Jahren, um die Unterschiede in der Bewertung zu begründen, weil sie eben doch am Ende des Tages eine subjektive Betrachtungsweise darstellen.
Na natürlich, ganz klar, ganz klar. Ja.
Das sehe ich auch da ganz fest so. Aber bevor wir zu den ganzen Fragen kommen, Holger, was gibt's Neues bei HBN? Es ist ja einiges in der Pipeline. Offensichtlich auch irgendwo so in Richtung Finishen bei den neuen Projekten, die du da stetig vorantreibst. Eine Sache weiß ich, das vegane Dietway ist am Markt. Das ist raus, ne?
Das ist noch nicht raus.
Das ist noch nicht raus.
Nein, da mache ich schon Werbung dafür.
Ja, so.
Da mache ich schon Werbung dafür. Das tease ich schon immer an, weil ich mich da selber sehr drauf freue. Aber
ich war schon der festen Meinung, es ist bestellbar, weil die Tüte schon fertig ist. Ja.
Ja, nee. Also ich gebe mal einen ganz kurzen Ausblick. Es stehen tatsächlich einige Sachen kurz vor dem Release. Wir haben zum einen ein Upgrade von unseren Micronutrients for Her, also für Frauen. Wir haben ja einen frauenspezifischen Mikronährstoffkomplex am Markt, was eine absolut sinnvolle Geschichte ist, die Geschlechter bei Mikronährstoffen zu trennen, weil der Bedarf völlig unterschiedlicher ist und weil typische Defizite bei Mikronährstoffen bei Männern und Frauen ja auf völlig unterschiedliche Art und Weise auftreten. Darum macht das auch keinen Sinn, ein Multivitamin, wenn man das so nennen möchte, für beide Geschlechter rauszubringen, sondern sowas musst du immer geschlechtlich trennen. Beim Frauen-Mikronährstoffkomplex hatten wir bis dato eine Wirkstoffzusammensetzung aus Vitaminen und Magnesium und hatten aber noch keine B-Vitamine drinnen. Das war damals so eine Ursprungsidee. Das wurde ja nicht von mir alleine konzipiert damals, sondern wurde noch von einer Ärztin mitbegleitet. Und das war so die Idee, damals das so zu machen. Und war vielleicht damals auch unser damaliger Wissens- und Kenntnisstand. Aber seit das Female Micronutrients auf den Markt gekommen ist, habe ich halt selbst zum einen noch ein bisschen mehr Theorie gemacht, noch sehr, sehr oft in der nationalen Verzehrstudie sonstige Sachen in der Theorie gelesen und habe halt auch extrem viele Coachings von Frauen und extrem viele Ernährungsanalysen von Frauen gemacht. Und was ich halt ganz klar feststelle, ist, dass halt auch Frauen bei einigen B-Vitaminen stärker und bei anderen schwächer halt einfach wirklich immer in den Ist-Analysen ein Defizit aufweisen. Und da musste ich halt jetzt immer den Umweg gehen, dass ich halt bestimmte B-Vitamine dann noch mono in die Pläne mit reinschreibe, um das zu lösen. Und das wollte ich einfach nicht mehr haben. Das ist einfach unelegant, wenn du dann ein Multivitamin einplanst und dann noch ein anderes Vitamin obendrauf. Und darum habe ich gesagt, nein, nichts. Jetzt wird das Female Micronutrients oder das Micronutrients for Her wird jetzt angepasst. Da kommt jetzt ein frauenspezifischer B-Vitamin-Komplex mit dazu. Das kann man ja alles sehr schön rauslesen, welche B-Vitamine da häufiger fehlen und in welcher Gewichtung. Und danach kann man das dann quasi aufbauen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und das ist eine notwendige Anpassung aus meiner Sicht. Und da werden wir jetzt dann schon zeitnah an den Start gehen. Ich denke mal, so spätestens in 2 Wochen werden wir damit raus sein. Im gleichen Zuge wird es ein neu Release geben, das habe ich auch schon angeteasert. Das wird Kurkumin sein. Kurkumin als Multitalent. kann ich dazu nur sagen. Als absolutes Multitalent, als ein extrem starkes Produkt mit einer fast schon zu großen Datenlage, die fast schon unüberschaubar ist, zu Effektstudien, zu den unterschiedlichen Formulierungen, Darreichungsformen, Bioverfügbarkeiten, um Gottes Willen. Ich habe da Stunden, Wochen daran gesessen und habe das mir das alles einmal wirklich im Detail angeschaut. Da kann man sich dann auch wieder auf einen sehr, sehr umfassenden Blogbeitrag mit, ich weiß gleich gar nicht, weit über 100 Quellen freuen, der das Curcumin mal vorstellt. Für die meisten ist Curcumin einfach ein Produkt, mit dem man Entzündungen auf irgendeine Weise regulieren kann. Das sagen die meisten über Curcumin und das ist auch richtig, aber dieser antientzündliche Effekt, der wird halt einfach auch begleitet von einer Vielzahl anderer Effekte, antibakteriell, antiviral, antioxidativ, immunmodulatorisch und so weiter und so fort. Und darüber hat man halt speziell mit Curcumin in der Vergangenheit wirklich schon extrem viele Studien durchgeführt. Kontrollierte Studien und auch zusammengefasst schon als Meta-Analysen. Und da ist man wirklich in ganz gezielte, Befindlichkeits- und Beschwerdebilder rein, in die Gelenkgesundheit, ins metabolische Syndrom, in die Gewichtsreduzierung, in die Thematik Gebärmutterschleimhaut, also PCOS und solche Sachen, wo das regulatorisch wirkt. Auch sportliche Leistungsfähigkeit, Regeneration, Hautgesundheit, ganz starke Datenlage, Lebergesundheit, kognitive Gesundheit. Also die Latte ist wirklich extrem lang bei Curcumin. Die Daten sind unterschiedlich stark von der Basis her, aber es gibt sie. Und das war für mich schon immer eine Substanz, wo ich gesagt habe, die muss her für HBN Supplements. Die ich auch schon wirklich häufig bei meinen Coachings jetzt schon einplane. Und da habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Und dann habe ich erstmal schauen müssen, welche Darreichungsform ist denn die ich für HBN Supplements haben will. Und da bin ich bei einer gelandet, die nennt sich Curcufen. Die ist noch im deutschen Markt, ist die noch relativ unbekannt. Die hat, soweit ich weiß, fast niemand. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die relativ neu und ist aber halt wirklich eine Darreichungsform, die aus meiner Sicht alles ein bisschen so vereint, was ich mir von einer Curcumin-Formulierung erwarte. Eine starke Anhebung der Bioverfügbarkeit, eine 100% natürliche und im Übrigen auch vegane Sache. Bei Curcumin hat man halt ganz oft das Problem, dass synthetische Stoffe teilweise oder irgendwelche Emulgatoren oder sonst irgendwas dafür sorgt, dass die Bioverfügbarkeit steigt. Bei Curcufen macht das Boxhornklee, also eine völlig natürliche, vegane, allergenfreie Substanz. Und da ist natürlich das Anwendungsspektrum extrem groß und hat auch eine total interessante Datenlage, auch speziell im kognitiven Bereich, hat in Asien und in den USA Awards bei renommierten hier Ausschreibungen gewonnen und so weiter. Und da habe ich gesagt, das brauchen wir. Und das hat ein bisschen gedauert. Und jetzt haben wir das aber. Und das wird im Zuge des Release von dem Micros Nutrients for Her wird auch das Curcumin im Rahmen einer Heals Week quasi auf den Markt kommen und rauskommen. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf.
Ja, und was noch vorangetrieben wird, das ist dieses Thema, weil es ein absoluter Dauerbrenner ist von dir, die Flavor Pulver.
Ne? Oh, die Flavor Pulver, ja, ja.
Ich finde sie jetzt nicht elementar in der Ernährung. Es ist immer nice to have auch zu Hause, aber ich habe festgestellt, ich habe auch mal zwei Wochen, du glaubst es nicht, aber ich habe auch mal zwei Wochen ohne überlebt.
Wirklich? Das würde man ja überhaupt nicht glauben, wenn man so manche Postings da liest in sozialen Medien.
Ja.
Also Flav Powder, ja, schon sind wir dran. Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon ein paar Worte verloren. Wollen wir eigentlich schon machen, aber wollen wir halt nicht klassisch so machen, irgendein Inulin mit irgendeiner Süßstoff-Aromamischung rausbringen. Das ist nichts Neues, das ist nicht innovativ. Das ist keine Kunst. Und das steht jetzt auch nicht unbedingt im Zeichen einer Gesundheitsmarke wie HBN Supplements, weil das ein reines Lifestyle-Produkt ist, ohne einen funktionellen Nutzen zu haben. Mhm. Wir wollen das mit einem funktionellen Nutzen versehen. Wir wollen das trotzdem haben, dass das einigermaßen, logischerweise auch ein in Anführungszeichen langweiliges Produkt wie einen Magerquark jetzt auf irgendeine Art und Weise aufpeppt. Und auf der anderen Seite muss es aber auch bezahlbar sein und bleiben. Es soll nichts künstliches, synthetisches enthalten. Und das sind halt schon ein paar Kriterien. Da habe ich mir die Messlatte selber extrem hochgesetzt, wie ich jetzt in dem Rahmen der letzten Monate erfahren habe. Jetzt sind wir gerade dabei, neue Tests rauszuschicken, intern im Team. Und da werden wir jetzt nochmal Rückmeldungen einholen und dann werden wir uns entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Wäre auf jeden Fall spannend von euch da draußen, ein Feedback zu bekommen. Ja, nein, nutzt ihr es, würdet ihr es feiern, wenn es etwas Alternatives geben würde, wärt ihr bereit dafür ein paar Euro mehr zu bezahlen als üblich und so weiter und so fort, weil das sind halt so Sachen, die stellt man sich natürlich momentan. Es ist irgendwo kein essentielles Produkt für HBN Supplements, aber es ist halt irgendwie eine innovative Idee, die ich verfolge und da ist es halt dann immer toll, wenn man sowas dann auch am Ende verwirklicht bekommt, ne? Ganz klar. Ja, eine Sache werden wir auch machen, nach Umfragen auch und sehr interessanten Rückmeldungen auch intern im Team. Wir werden auch vom HBN Bacillus Subtilis Drink eine neutrale Version rausbringen. Das heißt, eine Version ohne Süßungsmittel und Sonstiges für die ganz sensitiven Leute, für die Leute, die das nicht unbedingt trinken wollen, sondern die damit vielleicht irgendwas anderes machen wollen, in Pancakes einrühren oder sonst irgendwas. Das wird eine Sortimentserweiterung sein. Und alles andere würde ich jetzt noch mal erstmal hinten anstellen, weil das noch ein bisschen in den Standen steht. Bis auf natürlich das von Olaf schon releasede vegane Protein, das es noch nicht gibt. Das HBN Plant-Based Protein. Das werden wir wahrscheinlich so um den Dreh mit der FIBO wird das kommen, Olaf. Weißt du?
Also das ist eins, was mich persönlich auch interessiert als eingefleischten Veganer, wie man mich kennt.
Ja.
Ich finde es einfach gut, dass wir das im Sortiment jetzt haben. Ja.
Ja.
Und das ist zeitgemäß. Ne? Es ist zeitgemäß. Und wir beide wissen auch, dass ja gar nichts dagegen spricht, auf mehrere Proteinquellen, in dem Fall auch mal pflanzliche, zurückzugreifen. Es gibt viele Faktoren, die für ein veganes Proteinpulver auch sprechen. Schon immer eigentlich, seit man das eigentlich herstellt, immer ein bisschen dagegen gesprochen hat. Und auch das Problem hat man ja nun auch beseitigt. Das war, dass es vorher einfach nicht geschmeckt hat. Es war
ganz
nicht,
genau.
Ja, es war einfach nicht genießbar. Erinnere dich an die ersten Versuche von dem veganen Protein. Da hast du das Gefühl gehabt, du hast eine Mischung aus Lehm und Sand zwischen den Zähnen.
Ja, ja. Das ist genau der Punkt, ne? Also das war halt auch so ein bisschen so die Aufgabe.
Ja.
Wirklich eine klare Aufgabe. HBN muss immer funktionell sein, aber in dem Falle das Protein, das muss schmecken. Und das war auch die Aufgabe von unserem Plant-Based Protein. Und das kann ich wirklich sagen, das haben wir mit Bravour haben wir das gelöst. Das ist wirklich geschmacklich erstklassig und auch systemisch. Das ist wirklich richtig gut geworden. Und für die das noch nicht gelesen haben, der funktionelle Hintergrund von der ganzen Geschichte ist, dass wir die Portion von HBN Plant-Based Protein mit den essentiellen Aminosäuren gematcht haben mit einer üblichen Portion von Whey-Protein-Isolat. Ist ja immer ein bisschen so ein kleiner fader Beigeschmack auch von veganen Proteinen, dass ganz einfach die EAA-Matrix nicht 100% passt und halt auch nicht die 100% besten Ergebnisse dann verspricht dem Proteinaufbau. Und das konnten wir lösen, indem wir ganz einfach die essentielle Amino Matrixen von unserer veganen Zusammenstellung aus mehreren Komponenten und von Whey-Isolat verglichen haben und die Lücken dann ganz einfach mit isolierten Aminosäuren aufgefüllt haben. Und das ist eigentlich, das verstehe ich nicht, warum das nicht schon mal jemand gemacht hat. Für mich war das von Anfang an schon klar, das zu machen. Und das wird auf jeden Fall so ein kleines funktionelles Highlight, das sonst keiner, soweit ich weiß, sonst keiner hat. Aber wie gesagt, in erster Linie wird es auch, ist es eine wichtige Erweiterung für Menschen, die ganz einfach diesen pflanzlich basierten Weg gehen wollen und wirklich geschmacklich, aromatisch auch echt keine Einbuße, würde ich jetzt mal sagen.
Ich denke da an die ersten, die es gab, und das ist mal gar nicht so lange her, das Rice-Protein von Sunrise.
Ja.
Da hattest du so eine schon allein in der Konsistenz war das so eine Mischung aus Schlamm und Pfütze. Ja. wenn du es auch angeguckt hast. Ne? Das Zeug war von den Werten top, ja. Aber erstens war es extrem teuer, da kosteten irgendwie 500 Gramm schon damals 35 Euro. Möchte ich wissen, was das heute kosten würde. Und die galten als sehr hochwertig, die Firma. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt.
Ja, ich weiß. Aber ja. Es war doch bei allen Anfängen war es so. Kannst du dich an die ersten Amino Liquid erinnern?
Ja, da kann ich mich erinnern. Die waren Sirup.
Braune Sirup, das man eigentlich irgendwie als Fischfutter eher verwenden würde wie als menschliche Ergänzung. Das war hochgradig ekelhaft.
Ja, also das muss man absolut sagen. Wenn es in der Richtung dann was gibt, was schon besser schmeckt, ist das ja heutzutage schon die halbe Miete. Bei aller Funktionalität genießbar sein muss es einfach.
Heutzutage muss es genießbar sein. Früher war das noch scheiße. Ich kann nur von mir sprechen. Mir war das früher egal. Das war mir wurscht. Es musste einfach nur wirken. Ich habe mir das runtergedrückt. Aber genau wie du sagst, ist das nicht Mainstream-fähig. Damit erreichst du halt nur eine Handvoll Freaks und selbst die sind ja heutzutage nicht böse gemeint, aber die sind ja heutzutage auch schon so verwöhnt, dass alles ein bisschen hier, ein bisschen Aroma, ein bisschen da und ein bisschen da. Ja. Also das war ja früher alles noch ein bisschen anders.
Ja, also da können wir ja mal eine extra Episode machen, was man früher alles gegessen und getrunken hat.
Ja,
und
da würden sich aber manche wundern.
Ja, da erinnere ich nur an Frittenfett. Ja, in meiner ersten Bodybuilding, wie ich es mal sagen, echten Trainingsphase, wo ich weg war vom Kampfsport und dem dafür orientierten Training, ja, habe ich jemanden gehabt, der schon viele Jahre trainiert hat und der ist regelmäßig zum Meckes gefahren, weil er jemanden dort hatte und hat sich dort Frittenfett abgeholt, ja, weil der in der Massephase, der hat natürlich auch unterstützt, aber in der Massephase eben gemerkt hat, wenn er das trinkt und das Stärkehaltige, dass das eben einen hohen Grad an Nährwert hat, eine hohe Nährstoffdichte hat, ja, und dann hat er das getrunken, ja. Ich weiß nicht, wie der das markentechnisch durchgebracht hat, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber da hat er immer so kleine Fingerhüte voll getrunken von dem Zeug, gerade abends immer noch.
Echt? Das ist aber ein Highlight, du.
Naja, also so, das schon. Oder diese Geschichten, ich weiß immer noch, was der Leo erzählt hat, wo ich heute damals schon fassungslos daneben stand und heute Leo Pippinger, ne? Der Leo hat gesagt, er hat jeden Tag 1 Kilo Reis gegessen. 1 Kilo Reis.
Ja.
Und da habe ich dann gesagt, ja klar, also gekocht. Er sagte, nee, das war nicht der gekochte Wert. Ne? Das war der rohe Wert. Und dann hat er mir erzählt, auf wie viele Stunden am Tag er das aufgeteilt hat, dass er in der Nacht aufgestanden ist, um das auch überhaupt zu schaffen. Also
ja.
das sind heute alles so Highlights, die Gott sei Dank vielleicht auch keiner mehr machen muss. Ne?
Also auf jeden Fall. Also das wäre wirklich vielleicht noch mit einem anderen, wirklich schon älteren Herren aus der Szene, das wäre wirklich mal spannend, ja.
In welchen Geschmacksrichtungen wird es denn das Plant-Based geben?
Wir starten mit 3, mit Schoko-Vanille klassisch, weil man das immer beim Protein so macht. Warum macht man das so? weil es Auswertungen gibt, dass Schoko, Vanille und noch meistens Erdbeere oder irgendwie sowas sich immer, egal ob du jetzt 3, 5 oder 17 Geschmacksrichtungen hast, sich immer am besten verkaufen. Darum Schoko, Vanille. Und ein Wunsch aus der Community war, noch Cookies zu machen. Und weil es auch gut zum Protein, so wie es ist, passt, werden das die ersten 3 Aromen sein. Wenn es gut ankommt, werden wir das natürlich analog dem Diet-Protein dann relativ schnell erweitern um Aromen, die sich die Community ganz einfach wünscht. Ich bin da schmerzfrei. Ich mache da das, was die Leute gerne haben.
Ja, also da denke ich, ist ja auch alles möglich heutzutage. Ne?
Ja. Absolut, absolut.
Ja, ja. Dann wäre noch die Frage, gibt es sonst noch aktuell was Wissenswertes im Moment, was bei HBN neu kommt oder was sich verändert hat? Ich glaube, eine Kleinigkeit haben wir, die Abpackung bei Omega 3, ne? Da hat sich der Inhalt verändert, ist nicht so ganz unwichtig. Ja.
Ist nicht so ganz unwichtig, das ist ja. Schön, dass du es ansprichst, das ist tatsächlich so. Also, ganz einfache Geschichte, wir haben die aktuelle jetzt alte Charge von den Omegas abverkauft und haben jetzt eine neue Charge. Und diese neue Charge haben wir ganz einfach auch basierend auf vielen Wünschen von Kundinnen und Kunden etwas verändert. 2 Sachen haben wir gemacht. Zum einen haben wir die Portionsgröße von 90 auf 120 Kapseln angehoben. Und zum anderen haben wir den tatsächlichen Gehalt von EPA und DHA in der Kapsel von gesamt 600 auf jetzt 750 Milligramm angehoben. Das sind die beiden Änderungen. Ansonsten hat sich jetzt von der Sache her nicht viel verändert. Ich werde in den nächsten Tagen, werde ich auch nochmal hier bei mir posten, die Analysezertifikate von alt und von neu, was sich da verändert hat. Da sind wir in etwa gleich mit einem Trend, sogar zu noch ein kleines bisschen besser. Also Stichpunkt Oxidationswerte, Stichpunkt Belastungswerte mit Schwermetallen und so weiter, was ja bei Fischöl tatsächlich ein Thema sein muss, wenn man sich damit befasst. Und das ist in Summe die Veränderung mit einer kleinen Sache, dass wir das sogar preislich ein kleines bisschen, jetzt nicht riesig, aber ein kleines bisschen nochmal umgerechnet auf die Gesamtportion an Fischöl, die man kauft, noch ein kleines bisschen günstiger machen konnten für die Nutzerinnen und Nutzer, eben weil wir jetzt mehr abfüllen und ne, mehr in die Dose packen und so weiter und so fort. Kann man sich da jetzt noch ein paar Euro sogar sparen.
Also immer was Neues und immer alles in Bewegung.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Ja, das muss man sagen. Gut, dann haben wir auch die ganz wichtigen Sachen bei HBN. Immer daran denken, ihr findet den exklusiven Zugang zum HBN-Shop in der Keynote. Da könnt ihr mit dem Code STY großgeschrieben 15 ordentlich sparen, wenn ihr einkaufen geht und das Stronger Win New Wettkampfteam unterstützen. Außerdem ist der Code schon voreingestellt. Ihr müsst nur den Link anklicken. Also das ist so bequem, dass man nicht mal mehr was eingeben muss. Ja. Da kommen wir mal zu diesem ganzen Fragenkatalog. Also Fragen an Holger und Olaf, an uns beide gemeinsam. Ich muss die Kategorien trennen, weil ihr kriegt auch jeder noch einzelne. Ne? Mhm. Und das ist eine gemeinsame Frage an uns. Was macht eurer Meinung nach einen guten Coach aus? Da übergebe ich mal das Wort an dich zuerst.
Einen guten Coach. Tja, viele Sachen muss der mitbringen, aus meiner Sicht. Der muss eine gewisse Empathie mitbringen. Also der muss, ich sage jetzt mal, wenn du mit dem kommunizierst schon das erste Mal, dann muss ich das irgendwie, gut anfühlen. Das muss dir Spaß machen. Der muss dich schon ein kleines bisschen so aufnehmen, einbinden, mitnehmen. Und das muss ich auch durch das ganze Coaching durchziehen. Coaching ist eine, ist nicht nur eine Zahlen-, Daten-, Fakten-Sache, sondern ist eine, ja, eine emotionale Sache, wo man sich, wo man auch viele, viele interne und intime Sachen auch austauscht, und da muss einfach diese, diese Geschichte von der Basis her passen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein Coach, ein guter Coach muss ausreichend Zeit haben für einen Klienten, und zwar für jeden Klienten. Ausreichend Zeit bedeutet jetzt nicht, dass er eine 24/7 Standleitung hat, aber er muss in der Lage sein, individuell auf dich als Athlet einzugehen. Er muss auch die Zeit dazu haben. Er muss dir das auch so rüberbringen. Er muss dir, wenn du das möchtest, gerne auch die Sachen, die er macht, begründen, warum du sie machst. Jetzt nicht jeden Schritt, aber wenn es dich wirklich interessiert und weiterbringt. Das halte ich für wichtig, weil man das halt ganz einfach auch wirklich extrem oft sieht, dass sich Coaches hoffnungslos überladen mit Klientinnen und Klienten und dann nur noch Standardpläne rausschicken. Das höre ich immer wieder. Also auch Feedback jetzt von Leuten, die sich bei mir melden, von Coaches, die sich bei mir melden, die sagen, ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und so weiter und so fort. Das höre ich wirklich von ganz vielen. Das finde ich extrem wichtig. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass ein guter Coach fachlich was drauf haben muss. Also ein guter Coach ist kein Coach, der selber ein Athlet ist und jetzt von einem anderen Coach betreut wurde und damit jetzt irgendwelche Preise gewonnen hat. Und das ist das gesamte Fundament, warum er jetzt auch coacht. Das ist für mich kein Coach. Ein Coach ist jemand, der in der Lage ist oder der auch ein gewisses Fundament an Wissen nicht nur sich aufgebaut und erarbeitet hat, sondern das auch immer weiterführend aktualisiert und up-to-date hält. Dieses theoretische Wissen mit seinen Erfahrungen aus hoffentlich vielen Coachings in der Lage ist zu verknüpfen und daraus dann eine individuelle Strategie für andere Leute auszugeben, die auch von der abweicht, die er damals selber von seinem Coach dann quasi geplant bekommen hat. Auch das ist eine Sache, die sehe ich viel zu oft. Was ich sehe, welche Leute sich anmaßen, anderen Menschen Ernährungspläne zu schreiben, wo ich genau weiß, das sind Pfeifen, die können nichts, die können Pläne, die sie bekommen, befolgen, sehen gut aus, und dann gewinnen sie vielleicht Wettkämpfe. Aber das ist wirklich kein Coach. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Attribut, und ich glaube, das sind auch schon die wichtigsten, denke ich jetzt mal. Ich glaube, ihr habt nichts vergessen.
Also ich stimme dir da in allen Punkten zu. Es kommt natürlich auch in dem Zusammenhang immer mal wieder die Erfahrung auf, die Frage auf, ja, jeder Coach hat ja auch mal angefangen, und dann muss er eben auch mal damit beginnen. Und dazu sage ich Folgendes: Natürlich hat auch jeder von uns mal angefangen als Coach, ob für Wettkämpfe oder im Bereich Lifestyle, wie man heute sagt. Lass es mich besser Personal Training formulieren, Holger. Hm. Ja. Aber ich habe mir damals nicht angemaßt zu sagen, ich bin Fachmann. Ja. Hm. Und heute ist es leider so, und das ist wirklich komplett egal. Ja, das ist wirklich komplett egal, ob es Wettkampfcoaching oder was anderes ist, dass jeder Online-Coach ist. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass diese Qualifikation, die man vermeintlich für das Trainerdasein benötigt, so leicht zu machen sind. Ich hatte gestern erst eine Podcast-Aufnahme, da haben wir über die Ausbildung gesprochen, so leicht zu machen sind, dass du ein Online-Seminar brauchst, was ein Wochenende dauert, 1.300 Euro kostet, und dann bist du zertifizierter Online-Coach, dann bist du zertifizierter Personal-Trainer, sorry.
Ganz genau.
Wenn es wenigstens diese Einschränkung gäbe, dass man da in Anführungszeichen nur Online-Coach ist. Ich kenne ja deinen Werdegang. Ich kann hier zum Beispiel mal nur über meinen Werdegang sprechen. Ich habe 2009/2010, als ich mit meiner Arbeit, da hat man das noch Personal Trainer an sich genannt, also als selbstständiger Personal Trainer begonnen habe, habe ich mein Fitnessfachwirt bei der DAPG gemacht, BSA/BSA, und habe eine Trainer-A-Lizenz erworben. Da gab es das nicht. Da waren Präsenzphasen notwendig. Präsenzphasen, die zu großen Teilen im Studio und eben auch in der entsprechenden Bildungseinrichtung absolviert werden mussten. Nun kann man sagen, heute ist alles moderner geworden. Das mag zwar sein, aber das ersetzt nicht die Arbeit in der Praxis. Ja, und davor habe ich über reichlich Praxiserfahrung verfügt als Übungsleiter und in allen anderen Bereichen. Natürlich muss ich das einer auch erstmal erwerben und erarbeiten. Aber die große Frage dabei ist doch, bis er soweit ist und sich Erfahrungen erworben hat, Holger, auch was du eben angesprochen hast, wie exponiert er sich bis dahin?
Das ist der Punkt.
Ja, als Doktor allwissend, der nur das wiedergibt, was er irgendwo mal im Internet gesehen hat. Als jemand, der Pro-Science vermittelt, ohne eine Studie jemals gelesen zu haben. Für mich gehört es grundlegend dazu, dass ich auch im Bereich Training einfach mal verschiedene Bücher dort konsumiert habe. Nicht nur Ernährung, was ebenso wichtig ist, aber auch im Training. Wie wenig die Leute heute übers Training wissen, dass die Coachen, Holger, ja, auch über die komplexen Zusammenhänge im Training. Und ich bin, weiß Gott, kein Trainingsguru. Du sagst zwar immer, ich habe viel Ahnung, aber ein Guru bin ich sicherlich nicht. Da würde ich eher Markus nehmen, ne? Beuter. Ja, aber das sind Dinge, das ist das Einmaleins. Wenn ihr euch im Bereich Coaching weiterbilden wollt, liest diese Bücher. Ja, das ist grundsätzlich erforderlich. Es gibt viele gute Literatur. Mark Ripto, ja, Starting Strange. Es gibt diese Geschichte, die die Pürzel-Brüder gemacht haben. Intelligent Strange ist ganz eng verknüpft mit dem das Gym, aber das kann man ruhig immer mal nennen. Es gibt Markus Beuter, der nach wie vor, auch wenn er hier oft Gast und Freund ist, sage ich das trotzdem, einfach ein Buch verfasst hat, was eine echte Trainingslehre darstellt mit den wichtigsten Trainingssystemen, dieses Powerlifting 2.0. Wenn du was über Ernährung wissen willst, solltest du zumindest mal deins gelesen haben. Ich spreche mit den Leuten, mit den Coaches und frage die, ich habe gestern eine Podcast-Aufnahme abgebrochen, deswegen, wo ich Gast war. Nur das mal als Info. Und frage die, was hast du für Trainings- und Ernährungsliteratur konsumiert. Da höre ich, ich habe die und die Pläne gelesen. Pläne, um es mal mit den Worten von, und das kann man ebenso gut aufs Lifestyle-Coaching runterbrechen wie auf Wettkämpfe, Pläne und Trainingsplangestaltung macht 0,4% aus, hat der Stefan Kienzel gesagt, ne, seine Worte. Das macht 0,4% aus. Ein Trainer trifft Entscheidungen, und zwar die richtigen, für und mit seinen Klientinnen. Und das sehe ich hier als elementaren Punkt an. Lest doch mal ein Buch über Mikronährstoffe, ein grundlegendes Buch. Also bis einer den Erfahrungsschatz hat, wie du ihn dort besitzt, Holger, auch bei der Entwicklung der Produkte, das wird wahrscheinlich keiner mehr schaffen. Ja, aber lest doch mal die simple und einfache Sekundärliteratur dazu. Lesen, ja, nicht abkupfern oder irgendwelches zuhören. Viele denken ja auch, wenn sie die mannigfaltigen Instagram-Live-Geschichten anschauen, klar kann man da was lernen, oder die ganzen YouTube-Videos, auch die neuen YouTube-Podcasts, dass wenn sie dort zuhören, wie arrivierte professionelle Bodybuilder oder Coaches darüber referieren, dass sie das dann auch wissen. Das hat doch am Ende des Tages nichts mit Ausprobieren zu tun. Und das sind für mich die Dinge, die einen Coach ausmachen. Er bildet sich ständig weiter. Er ist für seine, weil ich will es nochmal untermauern, was du gesagt hast, er ist für seine Klientinnen und Klienten erreichbar. Und zwar nach Möglichkeit immer. Ich sage jetzt nicht, dass das in der Nacht auch noch sein muss. Ja. Aber es geht um bestimmte Routinen und Modifikationen, die vorgenommen werden müssen. Und wie soll das jemand können, wenn ich als Trainer nicht dazu in der Lage bin? Ja, wenn ich ihm das nicht zeige, ja. Der wichtige Punkt ist, was hat denn Coach für Referenzen? Ein Abnehmcoach, eine ganz simple Geschichte. Wir reden nicht über Wettkämpfe, Holger. Was hat ein Abnehmcoach für Präferenzen? Ja. Ja. Und, da muss man einfach mal sagen, nicht für Präferenzen, für Referenzen. Referenzen. Da muss man einfach mal sagen, hat er schon mal jemanden dazu gebracht, konstant abzunehmen? Ja. Auf welche Art und Weise hat er das hingekriegt?
Ja? Und vielleicht auch, wie sieht er selber aus?
Dazu komme ich jetzt, ja. Ein Coach, und da komme ich im Speziellen auch auf die Wettkämpfe, der nicht mindestens einen Wettkampf gemacht hat. Und nicht mindestens dabei einmal selber in Bestform war, der ist für mich kein Wettkampfcoach. Das ist mal, das ist für mich in Stein gemeißelt. Da geht es überhaupt nicht um die Platzierung, die derjenige erreicht hat. Gar nicht. Ja,
da geht's auch nicht unbedingt primär da geht's jetzt auch nicht primär um das Wissen, sondern da geht's einfach mal um das Erleben und Fühlen, gell? So, oder?
So ist es. Da auch einfach, dass ich weiß, worüber ich da quatsche. Ja. Ich habe Leute erlebt, die sind aus dem Nichts Coaches geworden, weil sie mal bei 4 Wettkämpfen Backstage mitbetreut haben.
Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Das ist ja noch schlimmer. Aber wirklich, wie viele Athleten, die sind keine Coaches, dann anfangen jetzt Coach zu machen. Weil jeder Coach sein kann, weil man dazu nichts braucht, weil man dazu nichts vorweisen muss, weil man das einfach bei Instagram in die Bio schreiben kann. Das ist schlimm. Das ist in den letzten Jahren, das ist schlimm geworden. Und das Schlimmste, mir ist es ja egal. Aber das Schlimme ist, dass es für einen Außenstehenden, der sich mit der Thematik nicht sehr gut auskennt, der die Leute nicht kennt, der das alles nicht so kennt und der einfach nur etwas bei sich selber verändern möchte, der sieht auf den ersten Blick nicht. Der sieht das nicht. Und das ist wirklich eine große Gefahr, dann da wirklich an die Falschen ranzukommen. Und dann entstehen halt das, was ich immer wieder dann zu hören bekomme, dann diese Feedbacks. Ja, ich weiß nicht, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht und das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist nicht die Schuld desjenigen, der sich das ausgesucht hat, sondern das ist die Schuld dessen, dass es keine Regularien gibt, dass jeder sein Dünnschiss reinschreiben kann, abgeben kann, machen kann und derjenige, der das halt einfach nicht gut sortiert und eingereiht bekommt, das halt einfach erstmal überhaupt nicht differenzieren kann. Gut, schlecht.
Und da muss man aber eben auch die potenziellen Klientinnen und Klienten mal nicht nur in Schutz, sondern auch in die Pflicht nehmen, Holger. Ihr habt auch da die Aufgabe, das euch mal genau anzuschauen. Schaut doch nicht nur auf das Drumherum, ist das gut oder ist das schlecht, ist das Shishi bedeutend oder gibt es irgendwelche Probleme. Schaut doch zuerst mal, was leistet der? Leistet derjenige? Das ist der wichtige Punkt. Es laufen viel zu viele von denjenigen rum, die selbst ernannt sind als Coaches. Und ich bin immer wieder überrascht, was da für Sachen auch abgesondert werden. Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass ja so oder so, jetzt mal ganz ab von der Tatsache, dass viele Coaches einfach ihre Qualität schuldig bleiben, auch die Athleten oder gegebenen Feuer, wobei im normalen Coaching erlebe ich das nicht, da haben die Leute Geduld, aber dass die Athleten zum Beispiel viel zu wenig Geduld auch haben mit dem Kennenlernen, dem Kennenlernprozess und was dann passiert. Du hast vorhin so schön über die Kim Hämmerle gesagt, jetzt wo man sich kennt, da weiß man immer besser, was zu tun ist. Ja, man muss natürlich auch immer erstmal einen Ansatz finden und oft wird, das habe ich oft genug erlebt, wenn die Leute eben ein echtes physisches Problem haben und dann von Coach zu Coach springen, wird es wirklich nicht besser dabei.
Ja, ein Coachwechsel, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, eine nicht validierte Zahl. Ein Coachwechsel wirft dich mit Sicherheit zwischen 3 und 6 Monate in deinem Gesamtfortschritt zurück. Weil das ganz einfach die Zeit ist, die es wieder braucht, um einen gewissen gemeinsamen Stand und Status aufzubauen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn jemand Bock drauf hat, dass er immer wieder zurückfällt und wieder bei Null anfängt, kann er das gerne machen. Aber zielführend ist was anderes.
Ja. Und aus dem Grund muss ich eben auch einfach sagen, dass von beiden Seiten dort besser und gründlicher gearbeitet werden muss. Und ich meine, Social Media macht diese Dinge eben möglich. Man übernimmt positive Informationen ungeprüft, genauso wie man negative oder falsche Informationen ungeprüft übernimmt. Mhm. Und da sind alle Seiten in der Pflicht, nach meiner Auffassung. Da sind alle Seiten in der Pflicht. Und wer sich Wettkampfcoach nennt, der sollte die Referenz dazu mitbringen, irgendwelche abgekupferten Trainingspläne hinstellen, nachdem ich 4, 5 Mal betreut habe. Oder also die geilste Geschichte, die ich jetzt aktuell wirklich hatte, war der Lebenspartner einer Athletin ist jetzt plötzlich Coach. Hat noch nie in seinem Leben irgendeine Form hingebracht. Ja, also wo du jetzt auch wirklich sagen kannst, das ist eine Form, wo du nachgewiesen hast, du weißt, wie es im Gym geht. Ja? Mhm. Und ich finde, das ist irgendwo wichtig. Da geht's nicht darum, dass der was nimmt. Da geht's nicht darum, dass der ein grober Lackel ist und wahnsinnig aufgebaut hat. Das eine schöne Form, wo man sieht, ah okay, der versteht was von Ernährung, der versteht was vom Training. Ja, mhm. Jemand, der mit 75 oder 76 Kilo auf 1,80 Meter einen Minicut einlegt, ja, oder wenn er trainiert. Ja, weil er sich im Aufbau befindet und denkt, er ist zu dick. Wer will denn Leuten dort was rüberbringen, die ständig mit dem Problem, wie beispielsweise die Mädels in der Bikini-Klasse zu kämpfen haben, mit mehr Essen und mit dem Zulegen? Mm, ja. Das sind so Dinge, wie will ich denn die vermitteln? Ja, also diese Kette, die könnte man beliebig fortsetzen, genauso wie die Gegenseite, dass auch Athleten da einfach mehr Geduld brauchen, ganz klar.
Ja, das ist echt, also so lapidar das klingt, den richtigen Coach aussuchen, boah, das ist ein schwieriges Thema, ja.
Das ist es auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, komm, ist jetzt etwas länger geworden, aber es ist ein wichtiges Thema. Ja. Und der Hörer, der das gefragt hat, der wird schon gewusst haben, warum. Ja, da ist jetzt eine Frage auch wieder an uns beide. Ich sage gleich jetzt, bevor ich sie formuliere, die ist total schwierig zu beantworten. Wir hätten beide mehrfach gesagt, oder nicht hätten, haben mehrfach gesagt, kann ich so bestätigen, dass man erstmal sein gesamtes naturales Potenzial ausloten sollte, bevor man Steroide als Unterstützung hinzufügt. Hier steht Ergänzung, Steroide sind keine Ergänzung, das sage ich gleich dazu. Das ist weit davon entfernt, irgendwas zu ergänzen, weil das verändert das System nachhaltig. Wann wäre denn nach unserer Auffassung der Zeitpunkt, wann man mit Steroiden eingreifen sollte, wenn jemand stagniert? Schwierig. Ich versuch's mal zuerst, Holger. Schwierig. Mhm. Weil ich würde mehr Informationen brauchen. Das sage ich hier ganz klar. Also, erstmal wäre wichtig, Fragesteller war hier anonym, bist du weiblichen oder männlichen Geschlecht, spielt hier eine wirklich wichtige Rolle. Auch in Zeiten der Gentrifizierung nehmen wir hier noch Unterschiede wahr. Ja. Und da würde ich einfach mal sagen, bei Frauen gibt es für mich gar keine Begründung. Da bin ich komplett raus. Wer da was nehmen will, der wird sicherlich in den Klassen bei den Professionals über Bikini, also sprich ab Wellness aufwärts, und das kann man erkennen, nicht drumrum kommen. Das hat für mich relativ wenig mit Stagnation zu tun. In der Bikini-Klasse sollte, kann jeder natural bleiben, sonst O-Ton mit Stefan Kienzle. Wenn du es dort nicht schaffst, ohne Unterstützung Profi zu werden, ist das der falsche Sport für dich. Punkt. Alles, was darüber hinausgeht, wird unterstützt. Männer, in den Profis, weil die Formulierung da in die Richtung geht, bei den Profis. Männer, bist du aus dem naturalen Bereich raus, wenn du sofort raus, nach meiner Auffassung, wenn du bei einem anderen Verband startest und dort mithalten willst. Ja, es sei denn, du heißt Patrick Teutsch oder Daniel Kubik oder Justin Warning, aber das sind vielleicht 3%, die mit ihrer Hammergenetik auch irgendwas bei einem anderen Verband wie der NPC holen können und sich dort vorne platzieren können. Das sind wenige, die das packen. Und wenn man das so einordnen will, wenn du mithalten willst dort und nicht nur mitlaufen willst, wirst du dort nicht drumherum kommen, was ich aber schon vom Grundansatz her problematisch finde. Ich hoffe, ich konnte das so gut rüberbringen.
Mhm. Ja, also ab wann, das ist wirklich schwierig. Also von mir auch grundlegend, grundsätzlich von mir auch, wenn sich meine sportliche Aktivität nur auf den Breiten- und Freizeitsport beschränkt, gar nicht. Dann gibt es sowas nicht. Dann trainiere ich ja, weil ich gern trainiere, ohne jetzt ein Wettkampfziel, ohne ein Ziel, mich mit jemandem zu messen. Und da gibt es für mich aus Nutzen und potenzieller Risikenrelation überhaupt keinen einzigen denkbaren Grund, warum man überhaupt darüber sich Gedanken machen sollte. Das findet man vielleicht, wenn man noch relativ jung ist, findet man das noch nebensächlich und vielleicht sogar lustig und blöd. Aber je älter man wird, desto klarer wird einem das. Weil man ja dann auch gewisse Sachen sieht, die mit einem selber dann während dieser Zeit passieren. In meinem Fall, wenn du auch unterstützte Athleten betreust, dann siehst du halt ganz klar, was immer wiederkehrend bei allen passiert und sich dann auch potenziert, je schwieriger dieser Dschungel unterschiedlichster verabreichter Substanzen wird und auch mit der Menge und ne, diese ganzen Sachen. Also da gibt's für mich überhaupt nichts. Bei den Frauen sehe ich das so wie du. Und ja, wenn du aber halt ein wettkampfambitionierter Mann bist, da ist das tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Wenn du dann im besten Falle entscheidest du dich dafür, ein wettkampfambitionierter Natural-Bodybuilder zu sein, dann stellt sich die Frage für dich nicht. Wenn du aber das eben nicht willst, so wie du das auch gesagt hast, dann ist das tatsächlich schon ein Thema, weil dann hast du halt nicht so wie ich jetzt damals, willst du dir wahrscheinlich nicht so wie ich damals erstmal 12 Jahre Zeit nehmen, bis du überhaupt erstmal über den Wettkampf nachdenkst, weil du vielleicht nicht erst schon mit 15 anfängst zu trainieren. Und ich sage jetzt mal so, rein von dem, was man auch aus der Theorie weiß, den ersten, ich glaube, was war das, 2 oder 3 Jahren, 80% des genetischen Potenzials kannst du ausschöpfen in den ersten 2, 3 Jahren, wenn alles optimiert abläuft. Und das wäre für mich auch die Grundvoraussetzung. Also die Grundvoraussetzung ist erstmal wirklich ein paar Jahre. Das ist vielleicht eine Range von mindestens 5, 6, 7 Jahren, mindestens, wirklich laufen mit optimalen Bedingungen bei Ernährung, Lifestyle, Training, Supplementierung, Regeneration. Wirklich das Leben eines Athleten leben. Und wenn du dann das über diese Zeit machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass die Fortschritte, die du machst, nicht mehr ausreichen, um in einem unterstützten Verband, wie du sagst, Olaf, vorne mit dabei zu sein. Und dann wäre für mich der Zeitpunkt, das zu erwägen und damit zu starten. Vorher ist das meiner Meinung nach nichts.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und in dem Kontext, da kommt gleich auch die nächste Frage mit rein, die hier direkt an mich geht, warum ich keine unterstützten Athletinnen und Athleten betreue. Das ist eine Frage, ganz einfache Antwort, weil ich keine Ahnung habe davon. mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
Ja, das ehrt dich. Das machen ja viele auch anders, ne?
Ja, und es ist auch so eine Thematik, mit der ich mich tatsächlich gar nicht beschäftigen möchte, weil ich die Verantwortung für die gesundheitlichen Risiken nicht übernehmen mag. Der Wettkampfsport ist schon im Naturalbereich nicht so ganz problemfrei, will ich mal vorsichtig formulieren. Wird ja immer ganz schnell gesagt, Leistungssport ist ungesund, das unterschreibe ich jetzt mal per se so nicht. Ja. Es kommt nämlich immer darauf an, wie man es handhabt. Wenn man unser beider Coaching anguckt, sehe ich das nämlich etwas anders. Und es hat auch mehrere Gründe noch zusätzlich, die spielen eine Sekundärrolle. Aber erstens kenne ich mich nicht aus, zweitens will ich mich nicht damit auch beschäftigen, weil ich diese Verantwortung nicht übernehmen kann und möchte. Und der dritte Punkt ist, bei allem, wenn jetzt immer so offen, feucht und fröhlich über Steroide gesprochen wird, bleibt immer der strafrechtliche Aspekt außen vor, Holger. Mhm. Ja? Und der ist aber nun mal da, weil Doping steht unter Strafe, ja, wird vom Strafgesetzbuch konsequent geahndet und verfolgt, genauso wie der Besitz dieser Produkte strafbar ist über eine bestimmte Menge hinaus. Und es gibt nicht wenige, die deswegen schon Besuch von der Polizei oder vom Zoll hatten. Und last but not least, in dem Moment, wo du Empfehlungen zu diesem Thema aussprichst, ne, bist du eigentlich schon an dem Punkt, wo du dich strafbar machen könntest. Weil immer wenn du empfiehlst, was die Leute nehmen, wollen sie von dir in der Regel auch wissen, woher sie es kriegen. Und da muss ich sagen, sorry, that's not my cup of tea. Hm. Ja. Da bin ich raus. Und ich habe bei der Gelegenheit möchte ich hier was auch anbringen, was zu dieser Geschichte gerade gut passt. Mir jetzt noch eingefallen. Ich habe eine Coaching-Interessentin für den Wettkampfbereich gehabt. Wir hatten dann, was ich ungewöhnlich fand, aber ich habe es dann eben halt auch gemacht, weil ich die App habe, dann angefangen über Telegram zu schreiben. Und ich lese mal kurz vor, was wir dann über Telegram dort hatten. Ich nenne das jetzt nicht. Das zeigt eigentlich auch ganz oft nur die Blauäugigkeit, was die Leute denken, was wir als Coaches machen oder eben auch, was selber für sie richtig ist. Sie ist eine, möchte Bikini-Athletin sein. Ich schreibe, ich habe eine Frage und die Sachen, die ich nehmen muss, besorgst du das oder soll ich? Und da habe ich dann gefragt, was meinst du? Da klingelte bei mir schon im Hinterkopf, um was es geht. Na? Und ich will auf die Bühne gehen, hier kann man die Namen sagen, oder? Und ich wollte es dann genau wissen und sage, ich weiß tatsächlich nicht, was du meinst, aber sag mal. Und dann schreibt sie, Anna war etwas so. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben und damit ist jetzt auch mal mein endgültiges Statement bekannt für die Zukunft. Falls nochmal jemand fragt, ich arbeite grundsätzlich ohne Dopingmittel mit meinen Athletinnen. Alle erreichen das Aussehen, das du kennst, auch ohne diese Substanzen. Hm. Möchte ich hier an der Stelle eben nochmal genauso sagen und ich betreue auch niemanden, der was nimmt. Ich bin in dem Moment raus, auch wenn jemand aus meiner Crew zu mir kommt, hey Coach, ich will beim MPC und will was nehmen, dann sage ich, dann hast du jetzt hiermit meinen Segen, aber ich find's nicht gut, das musst du mit jemand anders machen. Ne? Hm. Ja. Und sie war ziemlich überrascht, dass die Leute bei mir so aussehen, wohl offensichtlich. Das hat sie dann noch geschrieben.
Das ist doch ein Kompliment, ne?
Absolut. Und ich will das da jetzt auch nicht weiter auspacken, weil man einfach auch gemerkt hat, wie naiv das zum Teil ist. Sie hat sich dann auch diesbezüglich entschuldigt und das sehe ich auch überhaupt nicht als Problem. Mir ging es auch nicht darum, jemanden vorzuführen, sondern hier geht es darum, einfach mal zu sagen, was Fakt ist. Ja. Und dass man sich da darauf abgrenzt. Und nochmal, es ist nicht die Moralkeule, muss jeder selber wissen, was er tut. Ich finde die dicken Jungs auch total cool. Ja, mir gefallen die. Es gibt auch einige tolle Profi-Athletinnen, wo ich weiß, da wird nachgeholfen. Finde ich auch klasse, aber es ist eben nicht mein Bereich. Punkt. Ja? Mhm. Und das muss man dann auch einfach mal, das muss man dann einfach auch mal so akzeptieren. Dann eine Frage an dich. Holger, was hältst du davon, sind wir wieder beim Thema Coaches, aber auch die Sache an sich, was hältst du davon, dass Coaches ihre Athletin auf unter 12, 1300 Kalorien in der Wettkampfdiät setzen und das Fett auch noch unter 40 Gramm pro Tag reduzieren? Ist das noch gesundheitlich vertretbar, Klammer auf, nur natural betrachtet?
Ja, also das ist relativ eindeutig zu beantworten. In einem normalen Lifestyle-Coaching schwierig. Also es ist so, solche Bereiche sind auf jeden Fall nichts für längere Zeit, weil das einfach, das ist weder sinnvoll, also weder mittelfristig noch langfristig sinnvoll. Da können auch ein paar richtig blöde Sachen passieren, metabolisch, hormonell. Das ist nicht gut. Zu wenig Fett ist nicht gut. Zu wenig Energie ist nicht gut. Zu wenig Kohlenhydrate und so weiter ist nicht gut. Je nach Situation kann man solche stark energiedefizitären Phasen schon mal ein paar Wochen einlegen. Man kann das abschwächen, indem man Pendelschemata aufruft. Also immer auch mal wieder höher kalorische Spitzen setzt und so weiter. Das ist ein relativ gängiges Modell, mit dem arbeite ich auch. Ich schaffe es meistens, weil ich das ja auch mit meinen Leuten mache, dass ich die sogenannte Grundumsatzgrenze mit meinen Leuten nicht unterschreite. Meistens schaffe ich das. Ich schaffe das aber nicht immer. Und wenn ich das, wenn ich das nicht schaffe und da wirklich drunter muss, dann lasse ich mir eigentlich immer was einfallen, damit das halt zum ersten entweder immer unterbrochen wird, so eine stark defizitäre Phase von einer Spitze. Oder ich lege da halt wirklich eine ganz klare zeitliche Begrenzung hin und sage, das machen wir jetzt höchstens so lange, um das und das zu erreichen. Weil oftmals ist es ja tatsächlich so, dass wenn du einen stagnierenden Athleten hast oder eine stagnierende Athletin hast und wenn du gehst, du sagst dann, du hast noch 8 Wochen und du sagst, so, jetzt gehen wir auf 1000 Kalorien, dann wird das am Ende des Tages ja wahrscheinlich nicht das sein, was zu dem gewünschten Erfolg führt. Und der gewünschte Erfolg ist in dem Fall nicht der Gewichtsverlust, sondern der Verlust von Körperfett. Sondern das wird ja bei einem naturalen Athleten in eine andere Richtung dann laufen. Ne? Und das ist halt oftmals auch, selbst wenn das viele so propagieren, dass die Kalorienbilanz, ne, am Ende dann noch defizitärer ist und dann muss man ja noch abnehmen. So funktioniert der Körper nicht. Das kann man so sagen. Und darum ist es wahrscheinlich auch kein schlüssiges Modell. Prinzipiell muss man mit Energiedefizit aufpassen. Da gibt es schlüssige, starke Literatur aus dem Leistungssport, jetzt nicht nur Bodybuilding betreffend, sondern auch andere Disziplinen betreffend. Relative Energy Deficit, da muss man damit aufpassen, dass es immer ein Thema. Und muss man wirklich genau wissen, was man tut. Da braucht es eine zeitliche Begrenzung in jedem Fall, wenn man das macht. Und wie gesagt, da muss man sich auch vielleicht mal andere alternative Strategien dann noch überlegen, um einen Athleten, oder eine Athletin dann noch weiterzubringen. Weil nochmal, ich kann es nur wiederholen, nicht immer ist das noch stärkere Kaloriendefizit am Ende dann die beste Strategie.
Das ist meine Meinung auch hier in dem Bereich. Es gibt da noch verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Ich nenne das immer Makronährstoff-Tetris. Ne? Mhm. Also innerhalb des Kaloriendefizits muss man nicht noch weiter reduzieren, sondern man kann auch einfach bei derselben Energiemenge, die ihm anliegt, die Makronährstoffe mal umbauen. Ja? Mhm. Sprich durchaus einiges dafür, wenn es stagniert, mal das Fett wieder hochzuziehen und die Kohlenhydrate zu reduzieren. Ja, also das sind so verschiedene Ansätze, speziell bei Frauen, die ich nehmen würde. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und auch, das ist immer so eine Geschichte, weil das nach meiner Auffassung auch immer wieder viel zu übertrieben dargestellt wird, das ist die Proteinlast. Eine proteinreiche Ernährung ist eine Grundvoraussetzung für Muskelaufbau und Muskelerhalt, aber es gibt viele Möglichkeiten, seinen Proteinbedarf zu decken. Man kann nämlich dann auch auf die Art und Weise mal bei den Protein die Kalorien reduzieren, indem man dann das, was fehlt, durch Aminosäuren ergänzt. Ja,
naja, klar.
Das ist auch noch eine Option. Es muss nicht die 160 oder 170 Gramm Eiweiß sein.
Das ist ja ein Hebel, der ist ein bisschen komplizierter. Den trage ich nicht nach außen, weil das ist wirklich kompliziert zu erklären in der Theorie. Aber in der Praxis, ja, ist doch ganz klar. Wir haben doch heutzutage das Werkzeug der essentiellen Aminosäuren. Mhm. Und essentielle Aminosäuren, die zumindest der Theorie zufolge sich relativ kalorienneutral verhalten oder ich sage jetzt mal wenig kalorienstark verhalten. Und genau was du sagst. Ich kann ja mit den Kalorien auch runtergehen darüber, dass ich Nahrungsprotein rausnehme und mit essentiellen Aminosäuren arbeite. Das ist total effektiv. Aber das ist halt auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, schwieriger zu erklären, wie ist einfach weniger Kohlenhydrate. Ne? Aber ja, ganz genau, was du sagst, das kann man auf jeden Fall machen.
Ja. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten und die sollte man auch tatsächlich entsprechend auch ausnutzen und auf dem Schirm haben. Die Zeit rennt, wir haben schon viel besprochen wieder, ne, weil wir auch auf die Themen intensiv eingehen. Eine letzte Frage nehmen wir auf alle Fälle noch rein, Holger. Und weil ich die total interessant finde, geht wieder an uns beide. Was empfehlen wir ernährungstechnisch, wenn jemand Ödeme vorwiegend in den Beinen hat. Gewicht ist ansonsten gut, trainiere gut, Ernährung funktioniert auch sehr, sehr gut, bin weiblich 1,74 und 66 Kilo, gute Muskulatur steht hier noch dazu. Was kann man da machen?
Magst du anfangen?
Ja, also ich würde dir zuerst was ganz Unorthodoxes empfehlen, wie man den Lipödem begegnen kann. Das ist jetzt mal weg von der Ernährung. Es ist mit Lymphdrainage. Damit sind wir sehr erfolgreich gewesen. Es geht da zuerst mal um das Reduzieren der Umfänge. Lymphdrainage kann man manuell machen. Das ist auf Dauer aber richtig teuer. Was man hier noch machen kann, wäre der klassische Venenengel. Muss mal bei Amazon gucken und eingeben, der Venenengel. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um die Lipödeme zu bekämpfen. Entsprechend der Wechsel an unterstützender Bestrumpfung, so will ich es mal sagen. Es gibt ja diese Kompressionsstrümpfe, die man auch anziehen kann in unterschiedlichen Graduierungen. Um das festzulegen, muss man eben wissen, um die Graduierung festzulegen, muss man wissen, wie stark die Lipödeme bei dir sind, liebe Hörerinnen. Und was ein ganz wichtiger Sachverhalt ist, das ist hier das konstante Training. Und was in der Ernährung dazu passt, hier für mich ganz eindeutig, haut super hin zu dem, was vorher gesagt wurde. Ich würde erstmal mit dem Makronährstoff Tetris experimentieren. Ich würde mal die Makronährstoffe dort auch etwas verändern und verlagern, hin und her schieben und gucken, was da dann passiert. Ja. Supplementierung, was man da machen kann, und Ernährung, bist du wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Ja.
Also ja, genau. Also ich denke auch. Also Lipödem ist wirklich, ist wirklich schwierig, wenn man das mit sich rumträgt, und vor allem, wenn man athletische Ziele hat. Ich habe ja schon einige Klientinnen gehabt, die sich damit rumplagen und rumärgern. Und das ist wirklich, also ich finde das jetzt, je nachdem, wie das, was für ein Stadium das hat und was für einen Verlauf das hat und wie man sich da schon reingekniet hat über vielleicht sogar Jahre und da nicht der gewünschte Erfolg eintritt, halte ich das beim Lipödem nicht verwerflich, wenn man da jetzt auch mal einen Gang zu einem Chirurgen wagt, um sich mal beraten zu lassen. Das mal vorweg gesagt, weil ich wirklich Klientinnen habe und kenne, die damit wirklich schon Jahre zu tun haben und sich den Arsch aufreißen im Oberkörper, die besten Fortschritte, auch sichtbar Fortschritte machen, und dann gibt es ganz einfach diesen Schnitt und dann Unterkörper abwärts ist es dann einfach, wie wenn dann nie irgendwas sich bewegen würde. Nicht vorwärts, nicht rückwärts, nichts einfach. Und da hat man dann diese Thematik. Wenn man noch sich in einem Anfangsstadium befindet, klar, Ernährung. Das ist halt so, was man machen kann, ist bedarfsgerechte Makronährstoffgeschichten. Da sollte man Zucker meiden. Generell vorteilhaft die sogenannte Anti-Inflammatory Diet mit allem, was dazugehört. Mit Sicherheit ist es sinnvoll, den Säure-Basen-Haushalt im Griff zu haben. Das sind die Sachen, die man auf jeden Fall an erster Stelle bei Ernährung berücksichtigen sollte. Ob man dann, wenn man das alles schon über die Ernährung abgebildet bekommt, noch irgendwelche zusätzlichen Supplements braucht. Also ich habe jetzt noch nie eine Substanz gesehen, wo es heißt, die hilft bei oder gegen Lipödem. Das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Ich denke mal, dass da die effektivere Sache ganz einfach dann zum einen natürlich logischerweise die Bewegung, die Zirkulation, die Arbeit in dem Bereich ist, und bestimmte Anwendungen, wie der Olaf sie beschrieben hat, die man da auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren kann. Aber kann mich da wirklich nur wiederholen, das sollte man schon alles umsetzen, ausprobieren, aber man sollte jetzt dann, wenn das wirklich über viele Monate und Jahre nicht anschlägt, dann sollte man da wirklich auch mal überlegen, ob man da zumindest mal sich anderweitig beraten lässt, weil ich weiß, wie langwierig und wie demotivierend das für betroffene Frauen sein kann. Und das halte ich dann nicht als verwerflich und das sehe ich dann auch nicht als Aufgabe, in dem Sinne, dass man jetzt aufgibt, sondern einfach Optionen ausloten. Und beim Lipidem zählt das für mich persönlich auf jeden Fall dazu.
Ja, also da denke ich, ohne es jetzt gesehen zu haben, das hört sich für mich aber nach einer realistischen Einschätzung an, wenn ich jetzt mal Körpergröße und Gewicht ins Verhältnis setze, werden die Ödeme derzeit auch offensichtlich nicht so stark ausgeprägt sein beim 1,74 Meter mit 66 Kilo. Ja. Also da denke ich, ist es noch ein Bereich, wo es vielleicht auch ohne Chirurg geht, aber da würde ich trotzdem mal einen Arzt kontaktieren oder eben mal alle anderen Dinge dann ausschöpfen. Aber ja, da kann die Hörerin hier sehr, sehr gerne auch an uns nochmal was schicken. Ja, also das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, das kann man sich im Einzelfall sollte man sich im Einzelfall angucken. Und ja, ein professioneller ärztlicher Rat wird ja auch erstmal die ganzen Lifestyle-Sachen der Person empfehlen, ne? Und ne? Mhm. Also das geht ja eigentlich immer im besten Falle geht das immer den gleichen Weg, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Dann sind wir auch tatsächlich am Ende angelangt, Holger. Das war eine spannende und etwas längere Episode, aber so viel Zeit braucht es mal. Wir haben ja beide auch noch eine richtige Arbeit, wie ich immer sage. Ne? Und ich sage an dich auch hier ganz, ganz herzlichen Dank wieder, dass du dir so viel Zeit genommen hast und hier ausführlich Rede und Antwort stehst.
Und sehr gerne.
War mir wie immer ein Vergnügen.
Ja? Ebenso, mein Lieber. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, also wenn euch die Episode gefallen hat, wie immer ein Like da lassen. Wenn noch nicht abonniert, dann aber schnell und schaut exklusiv in die Episodenbeschreibung rein. Dort findet ihr den Zugang zu unseren Partnern HBN und Massive Soldier. Hier könnt ihr mit dem Code STY15 massiv sparen. Bei Fragen bitte direkt an Holger Guck auf Instagram oder an mich, olafmann.sty, genauso personal-trainer@gmx.eu und 01737739230. Ich sag vielen Dank, liebe Grüße an alle, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.